Jetzt würde ich schnell reden und so. Also, hallo, ich bin Timo Eddix vom Oldenburger Computermuseum und ich versuche jetzt schon seit, ich glaube jetzt im vierten Jahr, immer an dieser Stelle irgendwie zu erzählen, was mit dem Museum gerade ist, wie es jetzt von der ersten Idee, als ich hier war, so ein, ich glaube, ich muss mal ein Museum gründen, bis zu heute. Was so passiert? Ach genau. Wozu nimmst du denn mit? Das meinte Hans wahrscheinlich mit. Ich kann Sachen auf Folie drucken. Juhu. Ja, also ich habe mich ja vor einigen Jahren belehren lassen, dass ich am Anfang erstmal erzählen müsste, wo dieses Oldenburg überhaupt ist.
Oh, jetzt guck dir das an.
Also es ist ganz einfach zu sehen, das ist ein bisschen wie bei einer Wetterkarte. Wenn sich also hier ein Museum langsam auftürmt, hier bereits eins ist, dort diese Sammlung ist, von der Hans gerade sprach, und hier dieses jährliche Treffen, die Hoch- und Tiefdruckgebiete kollidieren da nicht und das ist hier alles schön fein voneinander entfernt. Und ich glaube, also wenn ihr jetzt in Bremen wärt, würde ich sagen, dass wir das irgendwie gemeinsam machen. Aber das ist für mich auch schon wieder so weit auseinander, dass jeder hat seinen eigenen Schwerpunkt so ein bisschen. Also ich würde bei mir halt nie so eine Masse Automaten da Flipper hinstellen, weil es einfach nicht das Konzept ist bei uns. Das finde ich einfach super. Je mehr Leute das irgendwie machen und das an die Öffentlichkeit bringen, ich könnte so viel unterschreiben von dem, was ich gerade gesagt habe und sagen, ja, das ist eigentlich auch unser Plan, dass ich mir im Grunde jetzt auch einige sparen kann von dem, was ich jetzt noch erzählen wollte. Also eigentlich bin ich dazu 99% eurer Meinung.
Fangen wir von vorne an, das ist gut.
Also ganz kurz, pre-OCM, nachdem ich 1979 mit Computern in Verbindung gebracht wurde, hat mich das nie wieder losgelassen. Und nachdem ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe, hatte ich irgendwie den Eindruck, ich müsste die Geräte, die meine Computeraffinität und auch meinen Berufswunsch geprägt haben, ich bin jetzt 3D-Grafiker, mache 3D-Animationen, Special Effects und sowas, die 3, 4, 5 Geräte wollte ich wieder haben und in so eine Galerie in mein Büro stellen. Das war eigentlich die ganze Idee. 3, 4, 5 Geräte, fertig, aus.
Ja,
schwierig. War wirklich. Genau, das war so 95, 96. Und dann bin ich halt auf Flohmärkten rumgerannt und habe gemerkt, oh, guck mal, da gibt es auch einen C64, den hatte ich ja nie als Kind. Und da gibt es auch andere Geräte, die mir meine Eltern aus fadenscheinigen Gründen nie kaufen wollten. Ich hatte immer nur einen Computer gleichzeitig und den musste er wieder verkaufen, wenn er der nächste neuere dran war. Und das selbst das war schon mit 2 Jahre Betteln und auf sämtliche andere Geschenke verzichten irgendwie drin. Genau. Mittlerweile der Schwerpunkt, das wusste ich damals natürlich noch nicht, weil es ja noch keine richtige Sammlung war damals, sind die Geräte von 68 bis 96. Das ist so von denen, die ich jetzt so habe, rausgefummelt. Ich habe dann 1998, als dieses eBay kam, da gab es vorher noch so eine Hardware-Tausch- und Verschenke-Börse im Netz. Weiß noch jemand, wie die hieß? Ich weiß nicht.
Alando.
Ja,
Alando.
Ja? Irgendwas mit Aras.
Olanzi.
Alando. Und das war das Erste, wo ich gesagt habe, oh super, da gibt es ja endlich mal Systeme, die ich irgendwie selber nicht finde. Dann kam eBay und dann
haben wir... Alando wurde von eBay gekauft und dann zu eBay.de.
Echt?
Ja, genau. Okay. Ich bin Rafa von denen. Ich bin übernommen worden.
ich dann auch, das habe ich nicht gewusst. Okay, Alando. Jedenfalls hat sich irgendjemand, der zur Strafe Kassenbad bei uns im Verein ist, in meiner Nähe gesagt, ach komm, wenn du jetzt schon so ein Amiga 500, 1600 und 1200 hast, brauchst du nur ein CDTV, CD32 und ein paar neuere Geräte, hast die Reihe ja voll. Ich so, Vollständigkeit. Oh. Geile Idee. Ja, und das ist jetzt das, was heute draus geworden ist. Es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis das mein Arbeitszimmer in der Wohnung gesprengt hat. Seitdem lagere ich das bei einem Bestattungsinstitut.
Du musst ja nicht verbrennen.
Es ist auch wirklich so, und ich zeige euch nachher Fotos, weil das ist mal ein wichtiges Thema. Also ich habe seit der Zeit, so sagen wir mal 99 ungefähr, einen kostenlosen Lagerraum. Das sind mittlerweile 3 Räume ohne Zustimmung von denen. Also es ist ein bisschen gewuchert, wo ich den ganzen Kram lagern kann. Und ohne die gäbe es auch diese Sammlung nicht. Also mal kurz, was ich gemacht habe in der Zeit, als ich diese Sammlung einfach privat noch zu Hause hatte oder dann in diesem Lager. Ich habe mir einfach in Oldenburg irgendwas gesucht, wo ich irgendwie Aufmerksamkeit bekommen habe. Das heißt, ein leerstehendes Ladenlokal mal geentert und dann einfach von jetzt auf gleich eine Ausstellung gemacht. Die Bude war voll. Das Abgefahrenste war ein Mensch älteren Alters, der gesagt hat, hast du Hanse? Ich so, ja, jetzt hier nicht mit, aber kann ich heute Abend mal suchen gehen, bringe ich dann morgen mit. Und die sind dann am nächsten Tag zu viert gekommen, haben da irgendwie 4 Stunden Hanse gespielt. Und haben mir dann nachher gesagt, ja, das haben wir in meinem Studium immer gemacht und wenn wir ein bisschen entspannen wollten, das war total schön, das mal wieder zu erleben. Und das ist so ein Augenblick, an den ich immer wieder zurückdenke, wenn ich irgendwie denke, ach Gott, das mit dem Museum kannst du mal sein lassen. Aber das haben halt mittlerweile ganz viele Leute bei uns, die sich irgendwie dann so ein Stück Kindheit zurückholen. Und das war echt schon ganz toll. Und das war halt schon 2001. Drei Tage lang im Kulturspeicher der VHS, das heißt, das war das erste Mal, dass eine etwas größere Einrichtung, also Volkshochschule, auf uns oder auf mich aufmerksam wurde, wo ich dann gefragt habe, kann ich mir das ausstellen? Und das war eine Fotoausstellung und die Computerausstellung. Kann ich, glaube ich, habe ich nachher noch Fotos. Ich habe ganz viele Fotos rausgeworfen, damit es nicht so lange dauert. Dekoration im Brillengeschäft. Dann, wir haben das Informatikinstitut bei uns, Office heißt es. Das ist eine Anlehnung an die Uni. Die Uni hat bei uns auch einen großen Informatikbereich. Aber die ignorieren uns geflissentlich bis auf diese einen Tag 2004. Und diese lange Nacht der Informatik, das waren die einzigen beiden. Dann nochmal die Dekoration in so einem hochwertigen Brillengeschäft. Das hat mittlerweile, also hat von diesen Sachen vor dem Museum am meisten gebracht. Also es ist ein hochwertiger Brillenladen, direkt in der Fußgängerzone, wirklich zentrumsnah. Da laufen an einem Samstag Tausende von Leuten da vorbei. Und die hatten dann halt auf ihren Geräten dann so, die Geräte reingestellt und auf den Geräten dann so Brillen dekoriert. Und das war total geil. Der Chef hat mir dann gesagt, es sind total viele Leute reingestimmt. Oh, warum sind die Geräte her? Und tralala. war total gut. Also dann habe ich auch gemerkt, so, okay, es ist ein Interesse da. Genau, das war das in dem Kulturspeicher der VHS. Das, also was man auf diesem Foto sieht, ist ungefähr die komplette Sammlung, die ich 2003 hatte. Also fehlt links ein bisschen, fehlt rechts ein bisschen, ist keine Panoramaaufnahme, aber das waren alle Geräte. Das ist also auch schon nicht ganz wenig gewesen. Das war das im Brillenladen. Ja, warum erkläre ich es eigentlich? könnt ihr was sehen? Stehe ich jetzt davor? Ist irgendwie gut, ne? Und da stand da so 6 Wochen. Ne? Also liefen nicht, das hat mich sehr geärgert, aber... Wenn sie es doch können. Also das ist vielleicht auch noch was, um Aufmerksamkeit zu kriegen oder sowas, dass ihr euch irgendwie oder eine Vitrine einfach oder 2-3 Vitrinen kauft, die bestückt und dann die in Autohäuser oder in Banken reinstellt. Und dann so Aufmerksamkeit. Da mal Zelle dran, wer sich für diese Sammlung interessiert, ruft da und da. Doch, also die freuen sich, wenn diese Kultur oder was weiß ich, also große Häuser, wo viel durchgelaufen wird, die sich immer freuen, wenn sie Kultur oder irgendeinen Austausch da im Eingangsbereich haben. So, genug Brillenladen. Der Museumsbetrieb. Ich wohnte zu der Zeit auch in der Fußgängerzone und auf meinem Weg zum Auto, Tiefgarage, laufe ich halt immer die gleiche Strecke und da war eigentlich immer so ein Internetcafé für Senioren, das nannte sich Internetcafé 50+. Und das war irgendwann mal weg. Ich habe mich dann nachher informieren lassen, dass das eigentlich eine... Also das gehört zur EWE-Tel, das ist bei uns dann so ein Telco-Anbieter und die EWE, ich weiß nicht, wer das kennt, Energieversorgung Weser Ems, das ist so ein großer Stromladen bei uns in der Gegend. Und denen gehörte das und die haben dann gesagt, okay, wir haben das Servicebüro vorne entfernt, dann brauchen wir jetzt hinten nicht noch einzeln so ein Internetcafé, das schmeißen wir auch raus. Und dann stand das leer, das war halt in der Vorweihnachtszeit 2008 und ich habe mir dann gedacht, so haha, so November, Dezember, Vorweihnachtszeit ist die Stadt immer voll, könnte ich doch einfach mal eine etwas längere Ausstellung machen, weil ich habe bei den kleinen Ausstellungen vorher immer gemerkt, die Geräte gehen immer nur beim Transport kaputt. Nicht während der Ausstellung, nicht beim Benutzen, sondern beim, ach komm, jetzt müssen wir schnell einladen drauf und dann stellst du auf dem C64 noch einen Monitor und dann bricht erst vorne die Monitorklappe ab, dann hast du 2 Tasten in der Hand, dann fällt irgendeinem deiner Helfer was runter und denkst so, also was da alles kaputt gegangen ist bei diesen ganzen Rein- und Rausräumereien, hat mich echt einige Haare gekostet und hab mir gedacht, so, ha, wenn du das nächste Mal eine Ausstellung machst, dann bleibt das mal ein bisschen länger stehen. Das ist bis jetzt 3,5 Jahre geworden, sind wir so nicht geplant. Also ich habe einfach nur gedacht, so vom November, Dezember, vor Weihnachtszeit 2008, eine temporäre Ausstellung in diesem Raum. Habe gefragt und die haben gesagt, ja, kann's haben. Dann hat es aber noch relativ lange gedauert. Also ich habe im September gefragt und am 17. November habe ich den Schlüssel gekriegt und dann habe ich mir über Hals über Kopf nachts, dann irgendwie noch Tische von der Kunstschule in Oldenburg geliehen, weil ich hatte weder Mobiliar noch sonst irgendwas. Habe alle Rechner von denen, ich dachte, die muss man so da hinstellen. Also es waren viel zu viele aus heutiger Sicht, also aus etwas musealer Sicht. Viel zu viele Rechner da in den Raum gestellt und einfach gesagt, so ist offen, bisschen Werbung gemacht und es hat keine 2 Wochen gedauert, da war Radio Bremen Fernsehen da, also Buten und Binnen, Fernsehbericht habe ich auch, NDR Fernsehen war da, ganz viele Radiosender und es waren irgendwie in der kurzen Zeit relativ viele Leute da. Nämlich weit über 200 Besucher in 4 Wochen ohne jegliche Werbung. Und ich habe da jeden Abend 5 Stunden gesessen, also nach der Arbeit von 17 bis 21 Uhr, mich einfach hingesetzt, da war ich noch alleine. Und schnell kam noch ein Kumpel dazu, der es irgendwie toll fand. Und dann haben wir uns halt so ein bisschen abgewechselt. 2009 dann, da war ich, also am 23. Dezember war die Nummer dann vorbei. Und ich habe gesagt, so, boah, das läuft hier so gut und das macht so viel Spaß. Es ist viel zu schade, den ganzen Scheiß jetzt wieder rauszuräumen. Und 2009 war Oldenburg Stadt der Wissenschaft. Das ist so ein Wanderpokal-Titel, der dann irgendwie durch Deutschland wandert. Und man kann sich dafür bewerben und dann ist irgendeine Stadt immer Stadt der Wissenschaft. Ich weiß gar nicht, wer das aktuell ist. Und dann bin ich halt zum Projektbüro im Januar und habe gesagt, haha, ist doch super. Ein Blick nach vorne, statt der Wissenschaft Zukunft, bedingt doch immer einen Blick nach hinten, wo kommt das alles her, um das besser einordnen zu können, habe denen das irgendwie schön geredet, ne? So in der Richtung. Dann haben die gesagt, ja, Geld gibt's nicht, aber kannst das Label tragen. statt der Wissenschaft. Das war auch schon mal was. Das heißt, man kommt bei denen mit in die Werbung und auch mit ins Programmheft. Und das ist jetzt der positivste Nebeneffekt. Die haben gesagt, so, wenn ihr da jetzt mit aufgenommen werden wollt, dann müsst ihr auch ein Programm bis mindestens August sicherstellen. Und so, eigentlich haben wir den Raum ja gar nicht mehr. Dann müsst ihr euch mal mit der EWE unterhalten, liebe Stadt Oldenburg. Dann haben die das wohl gemacht und plopp, sind aus den 2 Monaten schon mal bis August geworden. Und dann haben wir auch gesagt, so, okay, jetzt jeden Abend, montags bis Freitag da 5 Stunden sitzen, kriegen wir nicht ganz hin. Ich habe das dann so gemacht, ich bin dienstagsabends hingegangen, der Kumpel donnerstagsabends und so sind die bis heute gültigen Öffnungszeiten entstanden. Das heißt, auch jetzt aktuell haben wir dienstags und donnerstags auf und wir haben noch einen dazu gekriegt, der samstags aufmacht. Gut, nach einem Jahr, genau, zwischendurch, war ich das erste Mal hier, habe genau über diesen Stand bis zu dem Punkt hier das erste Mal Bericht erstattet. Dann haben wir am 10.11.2009 einen Vereinsheim gerufen, der uns von der Idee, wir gründen jetzt den Verein, bis Eintragung und anerkannt gemeinnützig 7 Tage gebraucht hat. Das war der Hammer. Bei noch keinem anderen Verein erlebt. Und der Verein ist, und das ist das Wichtigste an dem Punkt, Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung, Erziehung, Kunst und Kultur. Da ist alles drin, wofür man irgendwie Förderanträge schreiben kann. Das sind alle 3 Teile, für die irgendwelche Stiftungen vorhanden sind. Also wenn ihr irgendwas gründet, das gemeinnützig ist, das muss da drinstehen. Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch die Unterhaltung eines Museums, Ausstellungen sowie mit dem museumspädagogischen Dienst. Und das alles andere an diesem Schrieb ist praktisch ein Standardvordruck für Vereine. Aber dieser Satz ist der wichtige für uns. Und das ist jetzt auch der Punkt, mit dem wir uns legitimieren gegenüber möglichen Geldgebern. Stand der Dinge ist, ich muss das eben nochmal erwähnen, 70 zahlende feste Mitglieder, ein paar Fans auf Facebook und so wie Follower auf Twitter und Platz 45 der twitternden Museen in Deutschland. Gibt es tatsächlich eine Rangliste, die monatlich veröffentlicht wird. Und es ist ganz spannend, was halt was die Platz 44 bis 1 machen, also über was die so schreiben, was für Ausstellungen die haben, was wir erfahren von Zuschauern. Also es ist ganz interessant, dass man über diese Wege tatsächlich ganz viele Leute erreicht. Vielleicht über die örtliche Presse, je nachdem wie wohlgesonnen die ist. Es gibt ja auch Zeitungen, die sagen, nee, machen wir nicht so einen Scheiß. Und dann kriegst du einfach die Presse nicht. Und das heißt, da haben wir selber, und das ist meine Vorliebe für Facebook und Twitter, eine Riesenmöglichkeit gehabt, gleich von null an ein breites Publikum zu kriegen. Und darüber habe ich auch schon mal hier berichtet, dieses einzig wahre Museum zum Beispiel zu gewinnen. Mit wie viel haben wir da gekriegt? 1.700 € oder sowas, diesen Preis gegen zum Beispiel das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart gewonnen. Eben nur durch Follower-Power auf Facebook. Also das gibt auch bares Geld, wenn man da gut ist im Social-Media-Marketing. Und das ist ungefähr die Besucherzahl vom letzten Jahr, ca. 2.500 Besucher. Wie gesagt, 2-mal in der Woche geöffnet und dann jeweils 4-5 Stunden abends. So sieht das Ganze von außen aus. Das ist also wirklich nur dieser eine Raum, den man da so dahinter erahnen kann. So jetzt von innen aus, wobei das dieses erste Ausstellungssetup ist, von dem ich sprach, da waren viel zu viele Rechner. Also du kommst da rein und als unbedarfter Mensch, trotz der Beschreibung oben an der Wand, die mittlerweile nicht mehr Zettelform haben, sondern etwas dickere Zettel geworden sind und auch museumspädagogisch hochwertige Texte. Das hat lange gedauert, bis wir die hatten. Aber man kann halt auf einen Blick gar nicht erkennen, wo hört das eine System auf, wo fängt das andere an. Mittlerweile steht da nur noch die Hälfte der Systeme. Und das ist halt eine feste Timeline von 1977 bis 1987. Das ist so der feste Teil der Ausstellung. Und alles andere, was sich hier so Rechtsraum im mittleren Teil des Raumes befindet, wird immer ausgetauscht, genauso wie der Inhalt dieser Regale. Auch die haben jetzt keine einzelne Beschriftung, weil da geht dann manchmal bei, man räumt einfach ein Regal raus, packt das ins Depot, bringt von da irgendwie 5, 6 neue Rechner mit und stellt sie wieder rein, damit unser kleiner Ausstellungsraum halt immer interessant bleibt. Hier habe ich den bildlichen Beweis, dass auch Mädchen mal da sind und Freude haben. Das glaubt mir ja sonst keiner. Aber wir haben tatsächlich Frauen, die zerren dann ihre Kerls rein, weil die eine Runde Mario spielen wollen oder so. Das gibt es tatsächlich. So sieht es aus, wenn beispielsweise Führungen für Schulklassen da sind. Das ist jetzt eine Berufsschulklasse, Fachinformatiker, wo sich der Lehrer praktisch dann seinen Historienunterricht ausgliedert oder praktisch mit uns anreichert. Auch da nochmal ein Bild. Also von diesen Bildern könnte ich ungefähr einen Eindruck verschaffen, wie dieser Raum jetzt so gebastelt ist. Das sind, wie gesagt, knapp 60 Quadratmeter. Und so voll, wie es jetzt hier im Vordergrund ist, steht es bei weitem nicht mehr. Das ist alles sehr ausgedünnt. Ein relativ aktuelles Bild ist das. Also eine Tischrunde in der Mitte. Sagt hier vorne. Beginn der Timeline, 77 mit dem Pad. Und dann einmal so außenrum bis hin zum Amiga. Und hier so Kernspeicherkram und Atari-Konsole. Sogar hier vorne im Vordergrund mal zufällig ein Arcade-Automat, der uns aber auch immer nur geliehen wird, der gehört nicht zur Sammlung. Ja, darüber habe ich schon was erzählt. Facebook, Twitter, unsere Homepage, die auch übrigens seit November 2008 ein Provisorium ist, aber wie das mit Provisorien so ist, leben ewig. Also es ist von mir händisch mit Nichtskönnen HTML gestaltet. Das, also wenn ihr euch den Source Code anguckt, könnt ihr alle brechen gehen. Das ist ganz, ganz fürchterlich, aber sie funktioniert. Und da sehe ich auch nicht ein, dass das momentan ändert. Und wir haben relativ schnell angefangen, eben auch in unserer Optik Druckwerk zu machen. Wir haben immer 3-Monats-Programm, was wir als Flyer rausgeben. Das sind jetzt hier ein paar Beispiele, die dann halt auch in der ganzen Stadt verteilt werden. Auch das alles zu organisieren war erstmal ein Riesenkrampf, aber jetzt funktioniert es. Das heißt, ich kann einfach ein paar Packungen Flyer bei der Stadt abgeben, die verteilen das dann in ihren Museen. Ich habe so eine Schülerin, die das in der Innenstadt verteilt und einen professionellen Flyer-Verteiler, der dann auch weiter außerhalb fährt und zum Beispiel die Unimensa jede, glaube ich, pro Woche zweimal dann irgendwie mittags dahin geht und das auf alle Tische verteilt und sowas. Das ist schon ganz gut. Da haben wir also pro 3 Monate immer so 5000 Flyer raus und die sind auch nachher weg. Und das ist so das Einzige, was wir wirklich dauerhaft mit unseren Mitgliedsbeiträgen machen. Ja, so sieht das aus. Am 9. Dezember. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, extra nochmal einen neuen Screenshot zu machen von einem neuen Flyer. Das ist der vom letzten Jahr. So, was es eigentlich außer dem normalen Dauerbetrieb bei uns ausmacht, ist, dass wir auch sehr viel Aktion machen. Das heißt, wir fahren irgendwo hin, zum Beispiel nach München oder eben auch zu unserem neuen Partnermuseum in Großbritannien. Und wenn ihr eine gewisse Ähnlichkeit zu der Veranstaltung da draußen entdeckt, ist das kein Zufall. Weil die machen das genauso, die haben nur einfach kein dauerhaftes Museum, sondern das ist auch ein Zusammenschluss von Leuten, die auch vorhaben, ein Museum zu gründen. Und momentan haben die einfach eine jährliche Veranstaltung und die sieht genauso aus. Seid bloß froh, dass das kein Geruchsfoto ist, weil es roch nach Fish and Chips und nach fettigem Scheiß und das war unglaublich typisch britisch. Aber war mal eine Erfahrung, wir sind dann mit dem Auto hingefahren, haben auch ein paar Sachen mitgenommen, ein paar Spenden wieder abgeholt, also wir tauschen uns schon aus. Da haben wir ein Gruppenfoto und praktisch der Timo, der Briten, ist er hier. Und wer letztes Jahr da war, hat diesen Menschen hier auch gesehen, der war nämlich letztes Jahr auch hier bei dieser Veranstaltung. Und wer sich fragt, was das Rechte ist, das ist ein Kerl. Ja, also das ist so die Veranstaltung in Großbritannien. Dann, das ist das, was ich jetzt draußen ausstelle, deswegen alle Besucher, die gestern vorbeigekommen sind, gedacht haben, wir sind ein Apple-Museum. Was ich momentan zeige, ist halt ein Ausschnitt der ersten Sonderausstellung, die wir uns getraut haben. Das heißt, wir sind ja alles auch keine Museumspädagogen, aber wir haben mal gedacht, so, ha, jetzt machen wir mal mit einem halben Jahr Vorlauf eine richtige Sonderausstellung. Wir räumen das ganze komplette Museum leer und bauen nur Apple-Geräte hin und das richtig didaktisch aufgebaut mit einem Einführungstext, mit einer Vernissage am Anfang, mit Leuten, die was auch vorlesen und wichtig sind. Und das sind genau, also dann haben wir auch oben hier extra noch Schilder gemacht, eine vernünftige Timeline aufgebaut, dann erklärt, ab wann Steve Jobs, wann wieder nicht und wann wieder doch. Also alles vernünftig gebastelt. Haben wir viel bei gelernt und wir hatten Charlotte Erdmann da, ich weiß nicht, wer das was sagt, die ist die einzige Autorin eines deutschen Buches über Apple, One More Step heißt es, glaube ich. Und sie hat da aus diesem Buch gelesen, 3 Wochen bevor es veröffentlicht wurde. Und es war sehr geil, sie hat dann immer so bestimmte Geräte erwähnt in ihrer Vorlesung und ich habe die dann immer so aus dem Regal, habe sie dann da so hingehalten und bei der Quicksnap, die jetzt hier draußen auch liegt, ich meine, hier in der Ausstellung sind jetzt 2, wenn man anders hat auch noch eine mit, hat sie gesagt, so, oh, die habe ich noch nie gesehen. Dann hat mir gesagt, okay, du schreibst Bücher über Apple und hast das Ding noch nie in der Hand gehabt. Krass. Ja, und dann hier noch ein paar Einblicke, praktisch derselbe Raum, gar nicht ein paar, ich habe ein paar gelöscht. Also, wer das nachher noch ausführlich sehen will, dann haben wir zum Glück einen Sammler aufgetan in Oldenburg, der sich komplett um Arcade-Maschinen kümmert und auch seinen ganzen Keller damit voll hat. Und davon haben wir einfach mal 6, 7, 8 Stück bei uns dann ins Museum gestellt. Das waren 2 Dedicated-Automaten, ein Afterburner und ein Hang-On. Und das Rest waren Hellomaten und Tables und war aber echt lustig und hat auch da wieder ganz anderes Publikum gezogen, als sonst da war. Also je nachdem, was für eine Veranstaltung wir haben, Apple war ein ganz anderes Zielpublikum als das da jetzt. Deswegen fangen wir jetzt auch an mit anderen Sonderveranstaltungen. Wir haben neulich eine Liveband da gehabt und bald werden wir eine Lesung haben. Also etwas komplett Computermuseum-Unaffines. Aber wir hoffen einfach dadurch, Leute in dieses Museum zu kriegen, die das dann trotzdem irgendwie geil finden, die da aber sonst nie reingehen würden. Ja, das waren mal so Eindrücke. In die Arcade-Automaten und Kunstlicht geht irgendwie voll zusammen. Ne? Buntes Kunstlicht, finde ich, ist... Ja, dann... das war die mit Abstand lauteste Veranstaltung, die wir je hatten. Ich weiß nicht, wer Thorsten B. hier im Vordergrund schon mal beim Kick-Off 2 Spielen zugehört hat. Chris ein Herzkasper. Alter Falter, ey. Er hat mich so verjagt. Also wir waren der, wie die Jungs gesagt haben, beste Austragungsort bisher von dieser offiziellen deutschen Kick-Off 2 Meisterschaft. Das ist mein Lieblingsfoto.
Ja.
Und auch da könnt ihr froh sein, dass das nur ein Foto ist und keine Filmaufnahme. Das war so laut. Also die haben so die Playoffs dann an einzelnen Amigas gemacht und die restlichen Spiele tatsächlich so mit Publikum und dementsprechend haben wir das Museum auch umgebaut. Aber es war echt eine super Veranstaltung. Und jetzt zum Schluss nochmal ein Gruppenbild mit
wie auch immer. Die halbe Hornbahn ist da.
Ja, das war echt lustig. Ja, dann hatten wir unser Dreijähriges, das erste Mal, dass uns ein Pferd einen Kuchen gebacken hat. Schon ein bisschen Popstar-artig. Sehr gut. Unser bisher jüngstes Mitglied. Und ich sag doch, die halten alle den Competition Pro falsch rum. Die Kinder wissen es einfach nicht besser. Ja, und dann machen wir ja alle immer zu unseren Jubiläen halt immer unser Quiz, unser OCM-Quiz. Wir haben gestern hier schon mal eine kleine Raterunde gemacht. Wer mal sehen will, was für Fragen wir da stellen, kann ich nachher gerne zeigen. Ich habe die rechten Dinger hier auf dem Rechner. Das ist eigentlich immer so unsere größte Veranstaltung, halt immer im November. Deswegen sind die meisten da bemützt und bejackt, weil es dann doch schon kalt ist Ende November. Aber das ist dann halt unsere Jubiläumsveranstaltung. Da sind immer so 70 Leute. Übrigens sind alle Veranstaltungen, mal kurz zum Geld im Hintergrund, kostenlos. Also wir nehmen nie Eintritt und wir nehmen auch für solche Veranstaltungen kein Geld. Geht immer frei Bier, geht immer frei Würstchen, Kartoffelsalat, tralala. Wir sagen aber allen Leuten, wenn es euch gefallen hat, da ist die Spardose. Und wir hatten bisher noch nie eine Veranstaltung, wo wir drauf gezahlt haben. Ich habe immer so Einkauf 130, 140 Euro und nachher sind immer mindestens 200 in der Kasse. Es ist funktioniert und das fasziniert mich, dass in unserem Zeitalter sowas noch läuft. Ja, so ein bisschen. Aber es ist, finde ich, einfach ein tolles Gefühl. Das ist die Warsteiner-Aktion, von der ich gesprochen habe. Ich zeige jetzt nicht alles dazu, habe das auch wieder alles gestrippt hier, was in den Dingern war. Was ich aber toll finde, bei den Warsteiner-Sachen konnte man auch als Voter reinschreiben, warum man für dieses Museum ist. Und was bei uns dabei rausgekommen ist, sind sehr schöne Testimonials. Beispielsweise, und das finde ich eigentlich, das ist schon das Beste am Anfang, hier der Satz, mir ist es zudem auch lieber, wenn an einem zentralen öffentlichen Punkt geschieht, also das Zusammenhalten von Rechnern, als mir für Nostalgie Platz in den eigenen vier Wänden vorhalten zu müssen. Und das finde ich, also den Ansporn, den habe ich nie gesehen, dass einfach Leute sagen, ich habe hier zu Hause keinen Platz für einen Amiga, da gehe ich doch lieber zum OCM und daddel da. Hervorragend, ich meine, das ist dann auch super, weil auf solche Automaten und Flipper stellt sich einfach keiner, nicht viele, zu Hause hin. So, dann natürlich der Bezug zur Kindheit und dass man das alles noch anfassen kann und dass es funktioniert. Ne? Also dass es nicht tot ist, sondern dass es funktioniert und das ist für mich auch der größte Kritikpunkt an der Ausstellung in Kiel, dass da auf 800 Quadratmetern ein Rechner stehen und dass da drei Sachen laufen und zwei davon sind Emulatoren. Fehlen mir nicht im Kopf, aber okay. Und ja, fast in der EV Hautner erleben, da waren irgendwie Werbetexte am Werk, keine Ahnung, aber einfach schöne Statements für das Museum und für mich auch immer wieder eine Bestätigung, ja, du setzt deine Freizeit da am richtigen Ort ein, weil manchmal ist es schon echt viel. Genau, und da nochmal ein Vergleich zu den, ihr hattet das ja irgendwie mit den Datenträgern hier im Vortrag. Also mit den alten sumerischen Tafeln. Und hier ist es eben tatsächlich mit Filmen. Also Stummfilmen in dem Fall. Und It's a Fight for Culture finde ich sehr, sehr geil. Bestimmt wirklich. Und natürlich merken die Leute auch, dass es bei uns echt aus Leidenschaft entsteht. Also das ist jetzt nicht so, ja, wir verdienen Geld damit und uns hat nichts Besseres eingefallen zum Geld verdienen, sondern das ist wirklich alles Herzblut. Gut, Kooperation. Der Verein zum Heil klassischer Computer. Hässliches Logo, muss ich nochmal deutlich. Jetzt habe ich auch heute hier die Möglichkeit, mir mal eine vernünftige Grafikdatei zu holen. Tut mir leid, das sollte mir als Grafiker nicht passieren. Natürlich das Retro Computing oder Computer Museum in Leicestershire, UK. Und jetzt komme ich zu dem eigentlich spannenden Teil, nämlich, das war jetzt ja der ganze Rückschau. Wo sind wir jetzt? Also wir sind jetzt an einem Stand, wo wir etabliert sind, wo der Oberbürgermeister bei uns war, wo der kulturelle Leiter der Stadt Oldenburg bei uns war, wo wir den kompletten Ratsausschuss für Kultur einmal schon bei uns zu Besuch hatten, haben eine Begehung gemacht, damit ihr überhaupt wisst, worüber sie da reden. Es gibt in Oldenburg einen Bürgerhaushalt, wo die Bürger selber sagen können, wir mit dem Budget XY, ich weiß gar nicht, wie viele 100.000 das sind, macht bitte das. Dann wird dann gesagt, der Radweg an der und der Straße ist unsicher, könnt ihr das nicht irgendwie absperren oder könnt ihr bitte eure China-Initiative ein bisschen zurückschrauben, das ist doch alles, ne, diese Connections nach China brauchen wir nicht. Oder es kommen Leute, die sagen, unterstützt doch bitte das Oldenburger Computermuseum. Und das passiert wirklich und das bin nicht immer ich, ich bin es auch. Aber das kam auch schon von Dritten, es kam erst von Dritten und dieses Jahr habe ich es dann einfach selber eingestellt und lustigerweise kommen wir jedes Jahr bis zur Endausscheidung. Also es wird wirklich dann irgendwie bewertet und dann kann man das noch voten und dann kriegen die Leute Briefe zugeschickt. Nicht alle Oldenburger Bürger, aber so stichpunktartig. Und es ist jedes Mal so, dass wir nachher bis zu den Top 5 kommen. Und letztes Jahr wurde ich halt eingeladen und da hat mir der Museumsleiter, ich kann es nicht wortwörtlich wiedergeben, zwischen den Zeilen gesagt, so Jungs, geht dann nochmal 3 Jahre auf die Wiese und werdet mal ein anständiges Museum und dann reden wir mal über finanzielle Unterstützung. Kann ich auch verstehen, weil bis jetzt sind wir ja immer noch so ein Hobby-Schuppen, der da irgendwie Computer in so einen Raum stellt und meint, der wäre ein Museum. Und es gehört noch ein bisschen mehr dazu, ein Museum zu sein. Was unser Riesenproblem ist, wir haben natürlich in 60 Quadratmetern keine größeren, großartigen Möglichkeiten, etwas didaktisch auch räumlich aufzubereiten. Also wenn wir jetzt darüber nachdenken würden, eine Station zu bauen und da hier irgendwie nochmal so eine interaktive Timeline oder sowas, dann ist das Museum voll. Also du hast einfach schon mal das Problem, dass du auf 60 Quadratmetern, so froh ich über diese Räume bin, dass wir sie auch kostenlos mieten können.
So geil ich wir sind.
Ist es einfach unmöglich, diese Veranstaltung dort zu einem deutlich professionelleren Punkt zu bringen. Also wirklich das Professionellste, was wir wirklich machen können, sind gute Texte, nicht zu viel, dass die Leute, wenn selbst da rennen ja schon einige weg und sagen, Buchstaben, mehr als drei. Hast du nicht noch ein Bild? Aber ganz ehrlich, ich meine, so, wenn du jetzt durchs Museum gehst, entweder bist du richtig interessiert oder du gehst daran vorbei und sagst, ah ja, die erklären das. So. Aber wir schreiben es trotzdem, weil wir glauben, das muss so. Und ich glaube, hin und wieder muss auch mal eine Glasvitrine hin, damit es ein bisschen nach Museum aussieht. Dann können wir uns ja gerne mal einen 65er ausleihen, mir da reinstellen. Oder mal einen goldenen C64 oder sonst irgendwas. Aber ansonsten stehe ich halt wirklich drauf, dass die Leute alles angrabbeln können. Also Exponate.
Ja. Dann stehst du nicht zur Verfügung dafür.
Nee, ich bin jetzt ja verheiratet. Auch im letzten Jahr passiert übrigens. Also die Frau, die mich so kennengelernt hat mit dem Hobby, hat mich trotzdem geheiratet. Auch das nochmal. Ne? Finde ich gar nicht schlecht. Und jetzt ist uns der Besitzer dieser Räumlichkeiten etwas entgegengekommen, was ich aber sehr, sehr schlimm und scheiße finde. Jetzt musste ich nämlich einfach feststellen, dass bei Immobilien224, und den Screenshot habe ich gerade eben da draußen gemacht und in die Präsentation eingefügt, das Häusele steht für einen dezenten Betrag von 576.000 Euro. Das ist also wirklich nur dieses schmale Häuschen, unten ein Museum drin, oben zwei Wohnungen, das war's. Ich hoffe, dass die es für diesen Preis nie verkauft kriegen, aber es ist jetzt ja mal eine Ansage von wegen, wir wollen es verkaufen. Und geil ist dann auch noch, könnt ihr ja sehen, hier sind auch noch Fotos aus dem Museum drin. Krass. Ja, also ist das eine, dass wir jetzt wissen, wir stehen da auf der Abschlussliste und wir können natürlich nicht, oder ich kann jetzt nicht vorher orakeln, ob der zukünftige Investor sagt, nö, hier, bleibt mal drin, ist eine lustige Veranstaltung. Ja, ja. Oder ob er dann regulär Geld haben will, weil regulär Geld, selbst für 60 Quadratmeter in der Oldenburger Fußgängerzone, wäre echt Geld. Und weit außer unserem Budget, also weit. Wenn wir 2 Monate mieten, ist der Verein pleite. Ich komme also nicht umhin, mir jetzt endlich Gedanken machen zu müssen, was ich vorher halt durch diese Mietfreiheit nie habe machen müssen. Wie finanzieren wir uns auf lange Sicht? Und jetzt kommt endlich der Punkt, wo wir nachdenken, was wollen wir denn? Jetzt habe ich nämlich auch die Idee oder diesen Gedanken, mache ich es jetzt hauptberuflich oder finanziere ich mich so viel teilberuflich und suche ich mir jemanden, der mich im Büro so weit entlassen kann, dass ich mir wirklich erlauben kann, 2 Tage die Woche mich komplett für dieses Museum einzusetzen? Suche ich mir einen enthusiastischen Studenten oder einen enthusiastischen Rentner, der das irgendwie macht? Inwieweit kriegen wir da reguläre Öffnungszeiten hin, weil auch, dass wir nur 2 Tage abends da sind, geht mir natürlich auf den Keks. Ich hätte auch gerne etwas breit gestreuteres. Aber dann, wie zum Beispiel im Computerspielmuseum in Berlin, Leute zu haben, die den Besuchern Mist erzählen, sehe ich auch nicht ein. Dann habe ich lieber weniger auf. Das denke ich mir nicht aus, sondern das weiß ich jetzt von mehreren Besuchern, die in Berlin waren. Das finde ich auch ein bisschen schade. Aber die werden das gleiche Problem haben, dass die jetzt ja auch nicht 50 geschulte Personen darum laufen haben, die zu jedem einzelnen Spiel aus ihrer Kindheit berichten können, wie das bei Monkey Island im dritten Bild war und welches Rätsel du da irgendwie zu lösen hattest. Das können eben nur wir. Ja, der Punkt ist jetzt der, wenn wir da wirklich raus müssen, dann möchte ich in deutlich größere Räume. Habe ich ja nochmal geschrieben. Und was bietet sich da mehr an, als die Räume, die ich anfangs erwähnt habe, nämlich die, wo wir schon seit 10 Jahren unseren Lagerkram, oder ich persönlich, meinen Lagerkram habe. Die sehen so aus. Da war mein Vibe, die, wo Architektin ist, schon mal so nett, ein professionelles Aufmaß zu machen. Das ist zweigeschossig, der Eingang von der Straße ist hier unten. Und hier haben wir einen Raum, der ist so 7x7 Meter groß, also knapp 50 Quadratmeter. Der würde praktisch die jetzige Ausstellung aufnehmen, also diese 77 bis 87 Ausstellung. Aber eben keine Geräte mehr, die dann in der Mitte in diesem Tischkreis stehen oder sonst irgendwas. Und eine kurze Einführung in dieses Warum überhaupt Computermuseum-Ding. Und das könnte man aufmachen, wenn man alleine ist. Und wenn man dann zu zweit da ist, könnte man auch den ganzen oberen Bereich aufmachen. Und das ist der Bereich, wo momentan das Lager ist. Als ich vor 11 Jahren meinen Freund fragte, der vom Bestattungsinstitut, ob ich da was lagern könnte, hat er gesagt, ja, diesen einen Raum kannst du haben. Mittlerweile bin ich bis dahin angelangt und es ist alles, ich habe gleich Fotos und ihr seid die Ersten, die Fotos vom Oldenburger Computermuseum Lager sehen. Ich habe das noch nie hergezeigt, was mir ein bisschen peinlich ist. Also mittlerweile sind wir bis dahin vorgedrungen und es ist alles bis dahin voll und ich komme überhaupt nicht nach mit dem Inventarisieren. Selbst das machen wir immer zu mehreren, aber die Spenden kommen schneller rein oder ich kaufe schneller dazu via eBay, als wir überhaupt in der Lage sind, die Geräte mal vernünftig zu identifizieren, gucken, funktioniert es noch, in welchem Zustand ist es. Und deswegen stehen sie halt rum, sage ich, wie gesagt, gleich. Der Plan ist also, wenn wir jetzt umziehen müssen, das hier erstmal zum jetzigen Museum äquivalent herzurichten und dann wirklich von jetzt auf gleich umzuziehen, dass wir möglichst gar nicht zumachen müssen, sondern einfach von jetzt auf gleich weg. Und dann jetzt Fördergelder beantragen. Da gibt es Fördergelder zum Beispiel für den Auf- und Ausbau kleinerer Museen aus Europageldern. Aber es gibt auch Förderungen von Stiftungen, von Energieversorgern, von Versicherungen, von Banken. Und die wollen halt immer etwas lesen, was da in unserer Satzung steht am Anfang. Also seid ihr denn etwas für Wissenschaft und Technik? Seid ihr was für Museum und Forschung und sonst irgendwas? Und da steht ja bei uns alles drin. Also sehe ich da eigentlich ganz grün. Und ich habe mir jetzt mal ausgerechnet, das muss aber noch bestätigt werden, dass wir ca. 20.000 Euro in die Hand nehmen müssen, um diese Räume hier erstmal neu zu verkabeln, dass wir überhaupt da so viel Technik reinschmeißen können, dass es auch sicher ist. Da muss ich dann mit dem Feuerwehrmenschen durch, der muss mir sagen, ja, hier Flugwege geht alles nicht, dann müsst ihr da noch ein Loch reinmachen und da eine Treppe ran. Toiletten, vielleicht noch einen neuen Teppich, fahrbare Wand und vernünftige Beleuchtung. Und fertig ist der Ausstellungsraum. Was die Räume jetzt schon können, sie sind trocken, sie sind beheizbar und das ist für ein Lager schon mehr, als ich erwarten konnte. Das ist jetzt der Plan. Ich zeige euch das mal kurz. Also so sieht der Teil aus, wo es einfach nur so, oh, scheiße, wohin damit? So, und die müssen jetzt alle einzeln eben identifiziert werden. Was ist da für eine Platte drin? Geht das Ding noch? In welchem Zustand befindet es sich? Also ist es eher hier so Zahnbelag Umbra oder sieht es eher noch neu aus? Was ist überhaupt dieses Atari, von dem alle sprechen? So, also, und warum hat jemand auf die Atari-Platten da oben zwei LCs gestellt? Also das ist halt der unaufgeräumte Teil. Davon gibt es zwei Räume und es gibt auch zwei Räume, die sehen so aus. Das ist der ursprüngliche Bereich. Im allerersten Raum war ich war mal so ordentlich und habe das dann so gemacht. Und pro Karton sind vorne RFID-Tags aufgeklebt. Die finden sich auch unten auf unserem Gerät. Das kann man auch vorne auch sehen. Und dann kann ich dann irgendwie dran vorbeiscannen und weiß, aha, das ist der C64 so und so. Der lief das letzte Mal, als ich ihn in der Hand hatte. Und pro Karton sind halt so viele Rechner drin, wie passt. Das haben wir übrigens so gestapelt. Ich habe mir irgendwie 300 Umzugskartons gekauft. Und dazwischen sind Regalbretter, die sind aus dem... kennt ihr bestimmt vom Ikea, kurz vor den Kassen, rechts außen ist immer so eine Fundgrube. Und da gibt es dann halt so alte Regale, die irgendwie kein Mensch mehr braucht. Dann haben wir einfach Regalbretter gekauft.
Das hält von sich aus, glaube
ich. Nein. Aber so war mein Plan. Dieser Karton zeigt deutlich, was passiert, wenn Kartons drüber zu schwer sind. Ne? Also es war auch nie geplant, dass wir es so hochstapeln. Und der geht halt in dem Moment, wo du ihn rausziehen willst, eigentlich dachte ich, die Kartons drumherum entlasten ihn so sehr. Kannst vergessen. Also das ist nur so semi-toll. Jetzt haben wir uns mittlerweile für diesen Gewinn von 1.700 Euro vom einzig wahren Museum professionelle Metallregale gekauft. Allein die Regale wiegen 1,5 Tonnen und wir trauen uns jetzt nicht, alle Regale aufzustellen, weil wir gar nicht wissen, wie statisch belastbar dieses Obergeschoss ist. So, nächstes Problem. Auch die Onyx 2, die wir ja letztes Jahr aus Hamburg erworben haben, wiegt 400 Kilo knapp, hat eine Standfläche kleiner 1 Quadratmeter. Die werde ich nie in dieses Obergeschoss stellen können, weil ich einfach Angst habe, dass ich dann einen Fahrstuhlschacht baue. So, nochmal ein bisschen meine Ehre zu retten, nochmal was vom ordentlichen Teil des Lagers. Also so kann es auch aussehen und jeweils, wenn das Gerät entnommen wurde, ist der RFID-Tag und die Inventarnummer, die das Gerät hat, steht dran. Das heißt, wenn irgendjemand das zurückräumt, der es nicht rausgeräumt hat, kann das, also er hat die Chance, es an einen richtigen Platz wieder zurückzuräumen, einfach durch Nummern vergleichen und wieder rein damit. Und da ist jetzt nochmal ein Ausschnitt von den Metallregalen. Die sind jetzt so bestückt und wie gesagt, davon drei Räume voll bis oben hin.
Also, guck mal, was das
gebieten ist. Nein, das ist jetzt gut. Der
nur für die, die im Handzeilenlager kennen.
Das alte. Das alte war auch der Hammer. Beim neuen weiß ich es jetzt ja nicht. So, und jetzt nochmal einen Blick durch diese Räume. Ihr habt ja oben gesehen, das ist so ein langer Schlauch, der immer so Wände dazwischen hat. Das ist jetzt dieser dritte Raum, also bis wohin wir lagern, das hier eingepackt sind, übrigens immer diese Regale. Das sind also jeweils, ist das noch so ein mannshohes Regal, das hier eingepackt liegt. Und da hinten geht es noch fein weiter, da oben war mal ein Wasserschaden. Und um diese Räume geht es. Und das sind immer, diese Nischen sind auch ideal, da irgendwie was reinzubauen und sagst, hier kommst du in Raum rein, links hast du jetzt Z80-Rechner, rechts hast du meinetwegen die Commodore-Geschichte und ein bisschen was über Jack Trimble. Keine Ahnung. Und dann kannst du einfach eine Nische immer dicht machen. Findest du halt nicht im Museumsbetrieb. Baust die halt um 2-3 Monate oder 2-3 Wochen, je nachdem, wie lange du brauchst. Und plupp hast du dann wieder eine neue Sonderausstellung. Das ist so meine Idealvorstellung. Das ist jetzt so der Plan. Wie gesagt, Finanzierung durch Vereinsmitgliedschaften. Die Anträge liegen draußen beim Roller-Banner. Mitglied werden kann man ab 1 Euro pro Monat. Das heißt, wir haben absichtlich gesagt, jeder Schüler und Student, der sich irgendwie leisten kann, 1 Euro pro Monat loszuwerden, kann schon mal sagen, ich unterstütze das Museum. Und wenn er mal irgendwann später ausstudiert hat und vielleicht 5 Euro oder 10 gibt, umso besser. Andererseits, wenn du so viele Mitglieder hast, und bei 70 soll es ja nicht aufhören, ist es auch nicht mal schlimm, wenn mal 5 oder 10 austreten, dann haut das nicht gleich deine ganze Finanzplanung über den Haufen. Ja, größere Spenden, das heißt, wir haben jetzt 2 Firmen, die uns jeweils mit 1.000, 1.200 Euro pro Jahr unterstützen. Das müssen deutlich mehr werden, ich möchte so auf 10 bis 15. Die sollen dann die Miete reißen, weil das, was man beantragen kann an Fördergeldern, was ich gerade eben erwähnte, ist nämlich nur investiv, wie es das Fördervokabular sagt. Das heißt, du musst sagen, es ist ein Projekt, das fängt dann an, hört da auf und dafür brauche ich das Geld. Wenn ich jetzt also behaupte, ich würde die nächste VCFE in Oldenburg machen, dann wäre das ein Projekt, das könnte ich mir 100% fördern lassen. Wenn ich jetzt sage, ich baue ein Museum auf oder ich renoviere das und habe hier einen Elektroinstallateur, einen Maler, ist das ein Projekt. Wenn ich sage, ich brauche Miete für die nächsten 2 Jahre, ist das kein Projekt.
Halte laufenden Kosten.
Das ist der Punkt. Das heißt, für die musst du selber sorgen. Und das wäre auch der Punkt, wenn wir es denn so groß machen, wo wir dann vielleicht doch mal überlegen, 2 Euro am Eintritt zu verlangen, aber dann brauchst du schon wieder mindestens jemand, der da sitzt den ganzen Abend und Eintrittsgelder zieht. Den musst du ja auch bezahlen, der wird nicht von 2 Euro pro Person bezahlt. Also das ist genau, so ein Drehkreuz am Anfang. Genau. Zudem soll es Erweiterung der Öffnungszeiten geben, klar, habe ich schon gesagt. Weitere Kooperation mit Museum und Sammlung. Ihr alle seid hier in dem Moment gefragt, also wenn jemand sagt, finde ich super, ich habe hier ein total tolles Gerät, das habt ihr bestimmt nicht, wollt ihr das mal für ein halbes Jahr ausstellen, sofort. Ja, und weiter Austausch in solchen Gremien wie hier. Und der Hans hat es gestern schon angemerkt, vielleicht auch einfach mal ein Treffen irgendwo in der Mitte von Deutschland, ohne dass wir Computer ankarren und uns einfach nur für eine Art Kongress hinsetzen und überlegen, was können wir machen, wie können wir mit unserem Hobby und unseren Interessen weiter an die Öffentlichkeit, was interessiert die Leute, was ist eure Erfahrung, warum sammelt ihr überhaupt, was ist jetzt bei jedem Einzelnen von euch euer Grund, warum ihr hier seid und euch für diese muffigen 30 Jahre alten Maschinen interessiert. Das, finde ich, sollten wir noch mehr austauschen und auch mehr als nur einmal im Jahr hier in München und dafür irgendwie eine Plattform schaffen oder eben wirklich so eine Art Kongress machen. Und damit bin ich deutsch und bin auch für Fragen offen.
Fragen? Wo willst du denn einlagern, wenn du die schönen Lagerräume jetzt ins Museum?
Ja, also beim Grundriss hat man ja gesehen, der war ja nicht zu Ende gezeichnet. Also, das Gebäude geht hier hinten weiter. Aber ganz so dreist wollte ich nicht sein. Also, das ist der Raum mit den ganzen Kartons, das ist der Raum mit den Metallregalen, das ist der mit dem Stapel von Dingen. Und den belegen wir schon nicht. Und dahinter gibt es noch einen großen und noch einen kleinen. Und wenn wir das alles mieten können, und wenn ich den Besitzer irgendwie, das ist also einer meiner besten Freunde, ich war bei ihm Trauzeuge und so, wenn ich ihn irgendwie dazu überreden kann, für den ganzen Kram nur 1.000 Euro im Monat zu bezahlen, dann werden wir die hinteren beiden Räume Lager, und zwar so hübsch, dass es begehbares Lager wird, wenn ein Gast nett ist und interessiert. Und vielleicht auch eine kleine Werkstatt. Und alles, also die vorderen drei, wie gesagt, habe ich überlegt, als Ausstellung zu konzipieren. Übrigens, ein Raum, das fand ich sehr lustig mit eurer Beamer-Idee, dass man das so in verschiedenen Zeiten machen kann. Wir wollten einen Raum tatsächlich original 70er Jahre Wohnzimmer einrichten, nämlich den da. Große Schrankwände, wo all unsere Bücher reinkommen. Wir durften mal die Uni Oldenburg ausräumen und alle Informatikbücher, die älter als 30 Jahre waren, mitnehmen.
Geil!
Für lau, einfach so, wir haben 3 Wagenladungen 5er BMW Touring da rausgeholt und der hing immer runter.
Wir machen aber die Stadtbücher halt auch.
Der Hammer. Also das war wirklich Nierentischlein, durchgesessenes Sofa, orange Lampen und alles in Holz. Und dann da hat dann auch so ein Atari 2600 seine Heimat. Ich meine, da gehört er hin und deswegen sieht das so aus. Also das ist so meine Idealvorstellung, dass das hier so ein Leseraum und Dattelzimmer wird und dass hier halt irgendwie diese Nischen, diese Ausstellung und oben dann weiter im Lager.
Wo ist das jetzt gelegen dann, dieses?
Das ist leider nicht mehr in der Fußgängerzone. Sondern, ich meine, ihr kennt euch alle in Oldenburg aus, nehme ich an. Oldenburg ist die Stadt, ich glaube, es ist immer noch so, mit den meisten Autobahnabfahrten Deutschlands. Es sind viele. Ich glaube, mehr als München von den Hauptautobahnringen hat. Also es ist jedenfalls echt viele. Und es ist jedenfalls einer dieser Hauptautobahnabfahrten. Direkt neben der Tanke, neben dem Getränkemarkt und neben dem Irma, also ein Supermarkt. Blöderweise eben auch direkt neben dem Bestatter, weil das Gebäude gehört immer zum Bestattungsinstitut und da muss man durch. Lustigerweise hat der Bestatter hinten weiter, also wo das Gebäude weitergeht, ungefähr hier, ein Tischlerei- und Bestattungsmuseum privat eingerichtet. Selbst da könnte man sagen, wir machen einfach auf, es werden immer beide Museen geöffnet, es gibt einen Interessentenbereich für... Ein Kombi-Titel. Deswegen fand ich das auch sehr geil, dass ihr dann eben das Beispiel für Sterbedevotionalien da irgendwie hattet. Weil genau das haben wir dann da. Das ist der Punkt. Ich habe gerade letzte Woche richtig aufgedreht und war halt irgendwie bei der Oldenburgischen Landschaft, war bei einer Bank, habe mich beraten lassen und war eben auch beim Bauamt und habe gefragt, so was habt ihr denn da eingetragen, für was ist denn das da eigentlich in Nutzung eingetragen? Wer sich schon mal mit Baurecht beschäftigt hat, der weiß, dass der Mann mir echt viel Angst gemacht hat, so ja, wenn Sie da jetzt eine Nutzungsänderung, dann müssen Sie erstmal pro Quadratmeter 4 Euro bezahlen, egal was da jetzt ist, dann müssen Sie dies und das und das vorhalten und dann müssen Sie für die Ausschlussfläche mindestens 16 Parkplätze, wenn Sie das nicht machen können, dann müssen Sie einen Parkplatz mit ca. 5.000 Euro Ablöse auslösen, bla 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 bla. Es kann also auch einfach sein, dass es überhaupt nicht möglich ist, diese Räume als Ausstellungsräume zu betreiben, weil es einfach baurechtlich nicht drin ist. Aber das werde ich jetzt erst, wenn ich konkret Nachfrage machen. Und zudem habe ich noch das Problem mit der Statik. Das Gebäude ist von 1913. Das war zwar eine Möbelausstellung, aber es kann einfach gut sein, dass die, wie es gebaut ist, die tragenden Teile Feuer nicht 90 Minuten widerstandsfähig sind. Und das ist jetzt aber Grundvoraussetzung für einen öffentlichen Raum. Dass also noch bauliche Maßnahmen vorgenommen werden müssen, um diese tragenden Stahlteile in diesem Gebäude einzupacken, einzuschäumen, anzumalen, gibt es tausend Sachen, um die überhaupt erstmal brandschutztechnisch auf den Stand der Dinge zu bringen. Das heißt, vielleicht komme ich mit meinen 20.000 nicht hin und es sind 120.000, aber das finden wir erst raus. Aber wenn ich es überhaupt hinkriege, diese Sponsoren zusammenzukriegen und vielleicht 800.000 Euro Miete pro Monat beraten zu können, gibt es eben auch woanders in Oldenburg in halbwegs zentraler Lage leerstehende ehemaligen Supermarkt beispielsweise. Finde ich geil. Wäre auch super.
Was habt ihr euch mit Sicherheit, also um Schutz der Ausstellung gedacht, angesichts einer aktuellen Geschichte, wo Menschen einbrechen und Schrott stehlen?
Habe ich erst gestern von gehört. Mir ist noch nie was weggekommen und ich lasse da alles offen liegen in der Ausstellung. Ja. Das ist vielleicht anders, wenn man das Computerspielemuseum ist und dann, also zum Lager.
Ja, hier. Die zukünftigen Ausstellungsräume.
Also das Lager ist, weil es eben Teil des Bestattungsinstituts ist, nicht Alarmanlagen gesichert, aber es kommt nachts ein Sicherheitsdienst vorbei, 2-3 Mal und guckt dann nach dem Rechten oder nach dem Linken, also je nachdem, wer da gerade drin ist. Und ja, später muss da irgendwas rein. Ich meine, wenn wir da Internetanschluss haben, dann lasse ich da auch gerne eine Webcam laufen, mit die das dann einfach filmt. Also technische Möglichkeiten haben wir da ja. Da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht. Und die jetzigen Räume, die wir ja mietfrei haben, sind eben bei diesem Energieversorger aufgeschaltet. Das heißt, jedes Mal, wenn ich da rein muss, muss ich selber noch vorher anrufen und sagen, so, ich gehe da jetzt rein. Bitte nicht Alarm auslösen, ich bin's. Ich muss immer ein Passwort sagen am Telefon. Also das ist, bis jetzt ist das alles super geregelt. Und mir ist noch nie was geklaut worden. Die Dinger gehen immer nur kaputt, wenn wir sie durch die Gegend tragen. Also ich wüsste nicht, dass mir das geklaut worden ist. Bei dem ganzen Kleinkram, der jetzt da hinten auf dem Tisch liegt, fällt ja auch nicht auf, wenn er nachher New weg ist. Nee, ist wirklich noch nie passiert. Und ich, ehrlich gesagt, das müssten dann ja auch Leute sein, die entweder Bock auf Vandalismus haben oder wissen, was einige Dinge da drin wert sind. Das heißt, die müssen da gezielt reingehen und die zwei SX64 rausholen oder so.
Nee?
Ja, das habe ich auch schon gehört. Also für Kupfer wert ein Einbruch, da muss aber schon Abend dran sein. Aber okay, wenn es hier passiert... Ist halt München. Nein, das ist München.
So viel Kupfer ist da gar nicht, damit das alle jetzt wissen.
Wo war das denn jetzt nochmal gelegen?
Aber toll. Ja, toll.
Also, ach genau, was ich zu dieser Location noch sagen wollte, die ist an einer der Hauptausfallstraßen und wieder zu einer dieser eben benannten Autobahnauffahrten. Und jetzt haben wir vielleicht den Vorteil, dass wir in der Innenstadt in der Fußgängerzone sind und Frauen shoppen gehen wollen, ihre Männer bei uns abstellen. Und einfach mal sagen, oder wenn ich eh schon in der Stadt bin, dann gucke ich mal im Museum vorbei. Das haben wir da natürlich nicht mehr. Da haben wir aber dann die Möglichkeit, dass wir direkt an einer der Hauptausfallstraßen, wo pro Tag tausende von Autos vorbeifahren, ein Schild in der Größe aufhängen können, Oldenburger Computermuseum da lang. Und ich glaube, das hat einfach einen sehr viel höheren Werbewert, als in der Fußgängerzone zu sein. Vielleicht versehe ich mich auch. Wenn Schulklassen kommen, kommen die eh meistens mit dem Bus oder mit dem Zug oder nach Oldenburg, weil selten sind Schulklassen direkt aus der Stadt. Das ist immer so der Prophet im eigenen Dorf. Dorf ist nichts wert, sondern es sind welche aus dem Umland, aus dem Nordfriesischen oder Emsland oder also irgendwie so 50 Kilometer Entfernung. Und wenn die eh mit dem Zug nach Oldenburg fahren, dann können die auch nachher noch in meinen Öfi steigen und dann da rausfahren. Ich hoffe, ich verrechne mich da nicht, aber mir ist einfach eine professionellere Ausstellung, jetzt muss ich an das denken, was Hans gerade eben gesagt hat, also an eine etwas professionellere Ausstellung.
Hans hat das wohl.
Nee, eben nicht. Er hat gesagt, wir sollen alle Dilettanten bleiben. Ist es mir mehr wert als dieser auf Abschuss gelegene Ort da in der Innenstadt. Noch Fragen? Also wer noch, wie gesagt, diese Bilder aus Kiel sehen will oder die Videoberichte, die mal bei uns gedreht wurden, um sich noch ein bisschen mehr den Eindruck zu verschaffen, wie es bei uns in den Räumlichkeiten aussieht. Ich habe die Videos alle mit, nehme den Rechner gleich wieder mit rüber. Erstmal danke.